Genau, danke schön. Ich weiß nicht, ob das bei euch üblich ist, aber ich finde, Sie sind schon so früh gekommen, Sie haben sich so toll vorbereitet, Sie begleiten uns durch diese Lieder. Ich finde, es ist ein Applaus wert für das Lobpreisteam. Dankeschön. Dankeschön heute Morgen an diesem schönen Sonntag, dass ihr schon so früh gekommen seid. Wisst ihr noch, was Petrus gefragt hat? Nee. Nö. Der hat viel gesagt, aber er hat nur eine Frage gestellt. Was kriege ich? Genau. Typisch hessisch, ne? Der Petrus war bestimmt Hesse. Ich bin Nordrhein-Westfalen. Was mir sofort aufgefallen ist, als ich nach Hessen gezogen bin, ist der Satz, ich kriege beim Bäcker. Ich kriege 3 Brötchen. Ich kriege das Stück da. Ich kriege es hessisch. Genau, Petrus, der Hesse, hat gefragt, was kriege ich dafür? Ach, der gute Petrus, der ist so berechenbar und mir so sympathisch. Denn ich muss das ein bisschen erweitern. Ich glaube, wir Menschen sind da sehr berechenbar. Und ganz oft denken wir, boah, so viel Einsatz, so viel Geld, so viel Zeit habe ich gegeben, meine ganze Kraft habe ich irgendwo reingeschmissen. Was kriege ich dafür? Kinder fragen das auch. Kannst du bitte für mich in den Keller gehen und das machen? Hier, den Trockner ausräumen. Oh, und was kriege ich dafür? Ja, liebevolle Anerkennung deiner Mutter muss reichen. Reicht uns oft nicht. Heute schauen wir uns einen Bibeltext an, da geht es um Nachfolge. Wir haben diesen schmissigen Titel gewählt, also Ann-Christine hat diesen schmissigen Titel gewählt, immer hinter Jesus her. Ich hätte einen anderen genommen. Ich hätte echt einen anderen genommen für den Gottesdienst, aber ihr könnt ja hinterher sagen, ob ihr auch einen anderen Titel genommen hättet. Gehen wir doch mal los. Jesus ist mit seinen Jüngern, das sind die ersten Nachfolgerinnen und Nachfolger, im Gebiet von Caesarea zu Fuß unterwegs. Wisst ihr, was mir auffällt? Wir denken ja immer so mit unserer heutigen Brille. Deshalb sage ich das so gerne. Sie sind zu Fuß in einem großen Gebiet unterwegs. Wir singen Lobpreislieder. Die klingen so, so schön, so undramatisch, so, selbst wenn wir über das Kreuz von Jesus singen, klingen die schön. Aber der Weg war ja alles andere als schön. Also in Caesarea zu Fuß unterwegs war auch nicht schön. Sie philosophieren so über dies und das und Simon Petrus, das ist der Jünger, der hier im Fokus der Aufmerksamkeit steht, der sagt manchmal genau das Richtige und dann kriegt er, wie habe ich eben gesagt, die wertschätzende Anerkennung seiner Mutter, nein, von Jesus, und der sagt, ja Mann, richtig, richtig, das hast du gut erkannt, das hat Gott dir offenbart. Und dann sind wir keine 5, 6 Verse weiter und dann sagt er wieder was, der Petrus. Und dann korrigiert ihn Jesus auf das Schärfste. Kennt ihr den Satz? Der ist krass. Satan, weiche hinter mich. Hallo? Jesus fordert uns und die anderen Jünger in seiner ersten Passionspredigt heraus. Folie 3. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Passion heißt Leidensweg. Passion heißt Kreuz auf sich nehmen. In dem Fall von Jesus das Kreuz auf sich zu nehmen. In dem Fall der Nachfolge sagt er zu uns, unser Kreuz müssen wir uns aufnehmen. Wer diesen Bibeltext, und ich möchte echt mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist einer der härtesten und radikalsten Texte. Denn wenn wir den durchbuchstabieren und richtig ernst nehmen in all seinen Facetten, dann riskieren wir, dass sich unser Leben komplett verändert. Also ja, okay, an ein paar Stellen wäre schön. Also da könnte ich so ein bisschen optimieren, so hier rechts, links, unten, oben und unten ein bisschen. Aber so ganz, also so ganz anders, als ich selber dachte. Passion ist der Leidensweg, habe ich eben gesagt. Und ich habe jetzt mal neue Titel gefunden. Predigt könnte heißen, meinen Weg verlassen und seinen Weg gehen. Dieser Text macht uns ein radikales Angebot. Und in meinem ersten Aufzeichnung habe ich geschrieben, das ist eine radikale Forderung. Dann habe ich ihn nochmal gelesen und habe gesagt, nee, das ist ja gar keine Forderung. Es ist ein Angebot, aber es ist krass und radikal. Und wir finden noch wildere Worte dafür. Es ist auf jeden Fall nicht beautiful, wonderful und nicely. Alles das ist es nicht. Es ist ein radikales Angebot und wer es annimmt, der fällt eine genauso radikale Entscheidung für sein Leben. Machen wir uns einfach mal klar. Was ist der Kern unseres Evangeliums? Dass Gott uns liebt? Nein? Ja? Dass Gott uns liebt. Ja. Es gibt kein richtig und falsch. Wusstet ihr das nicht? Es gibt einfach nur ein Wir-denken-zusammen. Dass Jesus für uns gestorben ist, damit meine Schuld vergeben ist und deine, also unsere. Richtig oder falsch? Richtig. Und diese Angebote sind kostenfrei und bedingungslos. Richtig? Ja. Zu aller unserer Beruhigung, ja, stimmt. Christina, nicht so dramatisch. So lehren und verkündigen wir das und es stimmt. Aber Christ zu werden, Christ zu sein und es auch zu bleiben, erfordert mehr als nur einmal Ja zu Jesus zu sagen und dann sein Leben fröhlich, selbstbestimmt weiterzuführen. Und immer an diesen Stellen, wo es gerade klemmt, auch so geistlich klemmt, diese Klammern aufzumachen und sagen, der Tag gilt heute nicht zu meinem Ja für Jesus. Den klammern wir aus. Heute mal nicht, ach, die Woche war es nicht so, Jesus. Die klammern wir aus. So machen wir das. Sorry, aber so machen wir das. Wir sind Menschen. Meinen Weg verlassen und aufgeben, um seinem Weg nachzufolgen. Ich lese es nochmal. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und dann kann er mir nachfolgen. Wir neigen dazu, diese krassen Gedanken in ihrer Komplexität zu vereinfachen. Das ist auch richtig so. Unser ganzes Leben ist wahnsinnig komplex und wenn wir nicht Vereinfachungen finden würden für uns, dann hätten wir am Ende der Woche schon aufgegeben mit diesem Leben. Also wir vereinfachen. Aber wenn wir theologische Dinge vereinfachen, dann möchte ich mal kurz darauf hinweisen, dann gelingt es uns vielleicht, sie besser zu erfassen, aber das macht sie auch weicher, niedlicher, kleiner, lauer, wie immer wir das nennen wollen. Es ist nicht mehr genau der Anspruch, den Jesus da formuliert, wenn wir das tun. Jesu Worte hier gerichtet an die Jünger sind faktisch eine Gebrauchsanweisung und Jesus verschweigt in diesen paar Worten nichts. Und er setzt einen Maßstab. Da gibt es nichts Kleingedrucktes, keine verklausulierten Formulierungen oder irgendwelche Tricks. Wie sagte die Werbung, keine versteckten Lamas? Aber die Kosten für Nachfolge, die liegen hier in diesen paar Worten auf dem Tisch. Lass dich von deinem Weg abbringen, damit du meinem Weg folgen kannst. Ich war in einer Tagung vor ein paar Tagen und da war ein Mensch, den ich sehr schätze, der auch viele Bücher geschrieben hat für Gemeinden und Pastoren und Pfarrer, heißt Tobias Feigs, vielleicht habt ihr von ihm schon mal gehört. Und der stand dann da so und seine Aufgabe war, kannst du uns diesen Morgen mal zusammenfassen? Es ging um Wahrheits- und Wirklichkeitskonstruktionen, den Morgen zusammenzufassen, da habe ich gedacht, ich bin gespannt, wie er das machen will. Und er hat einen Satz gesagt, den fand ich gut. Der hieß, lass dich von deinem Weg abbringen. Habe ich gedacht, kommt mir bekannt vor. Ja, lass dich von deinem Weg abbringen. Und er hat gesagt, verlasse deinen normalen Null und wage die Devianz. Na, selbstverständlich wusstet ihr alle, was Devianz ist. Also ich nicht. Ich habe das mal kurz nachgeguckt. Weißt du, so ein intelligenter Mann, der da vor mir steht, ich habe es mal schnell nachgeguckt. Das heißt Abweichung. Wage die Abweichungen in deinem Leben, die Jesus dir zeigt. Was wir hier von unserer gemütlichen sonntäglichen Metaebene, nennt man das, betrachten, wenn wir Petrus anschauen, dann ist das das. Da ist dieser christliche Mensch, Petrus, der mal ganz kurz nicht ganz auf Gott schaut, sondern sehr menschlich, mit besten Absichten, dann aber doch die Sache des Bösen betreibt. Deshalb sagt Jesus so scharf zu ihm, nein. Ne, das, was du sagst, ist falsch. Ich muss das Kreuz auf mich nehmen. Ich gehe diesen Leidensweg. Das ist der richtige Weg. Und deshalb sagt er zu ihm, Satan, hinter mich. Weil das Böse muss sich Jesus unterordnen. Also auch Petrus in dem Moment. Klingt hart, ne? Ist aber so. Und dann sagt er, dann stellen wir fest, menschliche Erwägungen sind häufig ungöttlicher Art. Und Satan, und das stellt ihr in eurem Leben auch fest, bedient sich ganz oft dieser Methodik, sich da irgendwo reinzuquengeln, Gedanken zu streuen, die sehr menschlich sind. Aber mit diesem prophetischen Wort hier spricht Jesus in die Zukunft. Und auch bis heute spricht er das, bis in unsere Gegenwart. Deshalb finde ich diesen Text so aktuell und finde es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Will mir jemand nachfolgen? Will mir jemand nachfolgen? Da steht nicht, los, folg mir. Da steht auch nicht, los, mach das, sonst ist nicht richtig. Sondern es ist dieses Angebot. Willst du mir nachfolgen? Und dann weiß er schon, dann musst du auch wissen, was du dafür kriegst. Und erstmal kriegst du dafür, dass du dein Kreuz auf dich nehmen musst. Was das ist, sage ich gleich. Es kostet dich was. Jesus ist ganz fair. Der sagt, willst du mir nachfolgen, dann kostet es dich was. Das geht nicht einfach so. Das ist anstrengend. Ich habe euch eben von der Arbeit der Evangelischen Allianz erzählt. Das ist mein Ehrenamt. Das ist anstrengend. Ich renne da ständig von einem Treffen zum anderen. Ich bin da für den Bereich Jugendpastoren zuständig. So mal ganz offiziell neben allen anderen Sachen. Ach, die treffen sich abends oder auch nur schwerfällig gar nicht. Oder ich treffe mich mit ihnen und weiß gar nicht, was wir hier gerade machen. Also, so, ne? Also alles will so in Schwung gehalten werden. Es kostet uns was. Bin ich bereit, das zu geben? Sehe ich das ferne Ziel? Weiß ich, was ich dafür kriege? Ne? Das ist die Frage, die wir uns ja stellen. Verleugne dich selbst. Das erkläre ich mir ganz kurz, das versteht ihr sofort. 3 Worte, die ich uns sage, damit wir wissen, dass wir damit ganz klar aufhören müssen. Schluss mit Empfindlichkeiten. Noch schöner, Schluss mit Rechthaberei. Schluss mit Egoismus. Also jeder Form von Eigenwilligkeit. Übrigens, ich bin so, wie ich bin, nimm mich halt. Lebt damit. Keine Daseinsberechtigung für mein Riesenego. Kein Platz mehr für die Eigenschaften meines Ichs, die nicht mit den Forderungen von Jesus übereinstimmen. Bäm! Da kann ich ja jeden Tag von vorne anfangen. Ist so. Wir fangen jeden Tag von vorne an, ist auch besser so. Schleppe dein eigenes Kreuz war eine römische Sitte. Wer zum Tod verurteilt war, trug das Mittel seiner Hinrichtung selbst zur Richtstätte. Erkennt ihr, was das für jeden Einzelnen bedeutet? Adaptiert das mal kurz auf euch selber, weil euch wird ja gerade gesagt, ihr sollt euer Kreuz auf euch nehmen. Wir tragen das Mittel unserer Hinrichtung selbst zur Richtstätte. Was könnte das sein? Ich habe keine andere Erklärung gefunden, als dass Jesus von meinem Leben spricht. Mein Leben ist das Kreuz, was ich hier in meinem Leben, in diesem irdischen Sein, auf mich nehmen muss. Wir leben nämlich, uns hat ja keiner zum Tode verurteilt, oder? Nein, keiner erstmal so. Aber am Ende unseres Lebens sind wir des Todes, oder? Also was kann da unser Kreuz sein? Das Leben, was wir auf dieser Erde führen, bis hin zum Tod, mit allem, sage ich jetzt mal, Höhen, Tiefen, Krisen, Schrecklichkeiten, das ist das, was wir als Hinrichtungsgegenstand sozusagen mit uns mitschleppen bis zum Tod. Und Jesus sagt hier, nimm also sehr entschlossen dein Hinrichtungsmittel Leben fest auf, halt in der Hand, nimm's mit und schau im Gehen auf meine Füße, weil das ist alles so schwer. Nee, sagt er nicht. Das ist das, was kriege ich dafür. Er sagt, nee, halt das fest, nimm das in die Hand und dann schau bitte nach oben. Schau auf mich. Psalm 25, 15. Alle Augen auf den Herrn, ist mein Waldspruch. Wenn es mir richtig blöde wird, irgendwo Dann sage ich, okay, ich kann mich jetzt hier richtig aufregen, ich kann mich fürchterlich stressen lassen, aber ich entscheide mich einfach mal ganz kurz dagegen. Und ich hefte meine Augen auf den Herrn. Psalm 25, 15. Kann man sich gut merken, finde ich, mit den vielen Fünfen. Nicht mein Ich bestimmt das Leben, sondern Jesus Charaktereigenschaften und seine Aussagen über mein Leben bestimmen mein Leben. Jeder hat also sein Kreuz. Das sind Dinge, die uns im Leben maximal herausfordern. Ich nenne euch mal ein paar aus meinem Leben, falls ich finde, wo ich anfangen möchte. Ehrlich, werdet am längsten, ihr seid dann auch noch dran, ne? Nur, dass ihr es schon mal wisst. Ich oute mich hier in World Wide Web, ne? Dann könnt ihr euch auch outen. Große Herausforderung im Leben von mir und meinem Mann war, wir waren verheiratet, wir waren hier in Frankfurt angekommen, wir haben gedacht, jetzt Kinder wäre schön. Und dann kriegten wir keine. 8 Jahre lang nicht. Das waren ziemlich lange 8 Jahre meines Lebens. Gott hat sich dann uns gnädig erwiesen und hat uns Kinder geschenkt. Aber war ein Kampf, ne? Dann habe ich meine Familie gepflegt, meine Herkunftsfamilie. Ich hatte außer mir noch 4 Familienangehörige, meine Eltern, meine Geschwister. Alle mussten gepflegt werden und von mir. Und dann waren sie alle tot und ich bin übrig geblieben. Das ist ein scheiß Gefühl. Und wisst ihr, wann mich dieses Gefühl wahnsinnig eingeholt hat? Weil so kann man das ja mit Logik und so und Verstand und meine Eltern waren alt, meine Geschwister waren krank, also ne? Man kann das alles nachvollziehen, aber eingeholt hat mich das, als ich die Gästeliste der Hochzeitseinladung meiner Tochter gesehen habe. Und da waren so viele Gäste auf der Seite meines Mannes, so viele Gäste auf der Seite meines Schwiegersohns. Und von meiner Seite stand da nur Mama. Das war hart. Und ich hätte noch Familie, die kommen könnte. Aber durch das Testament meiner Eltern und den nicht geklärten Dingen in deren Leben habe ich einen Erbstreit. Also die kommen nicht. Das sind Dinge, die mich maximal herausfordern, weil ich sie nicht ändern kann. Ich nicht. Ich muss sie alle Augen auf den Herrn, immer auf den Herrn werfen. Ja, und weil das Jahr 2018 so schön war, mit all diesen Ereignissen, hatte ich dann auch noch eine berufliche Sackgasse. Einige von euch wissen das, andere noch nicht. Aber dann, ne? Navi-Stimme, bitte wenden. Der Weg endet hier. Und dann habe ich wirklich immer wieder versucht, meine Augen auf den Herrn zu heften. Und gesagt, nein, das muss ja in deinem Ratschluss sein. Weil was anderes will ich gar nicht glauben. Das ist mein Kreuz, das nehme ich auf mich, das ist mein Leben, das halte ich fest mit all den Höhen und Tiefen. Und ich weiß, eure Leben sehen auch so aus. Und wenn noch jemand was ergänzen möchte, darf er das gerne tun. Welche Herausforderungen hast du gerade? Will keiner, ich merke schon. Und denkt ja nicht, irgendwie mein Leben wäre so schrecklich und eures wäre nicht, eure Herausforderungen sind nicht so schrecklich wie meine. Nein, 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 nein. Ja, ich habe mich nur darauf vorbereitet, ihr seid unvorbereitet. Deshalb erlaube ich jetzt, dass ihr nichts sagt. Ja, aber Gottes, von Gottes Perspektive aus gesehen, sind das alles meine persönlichen Hinrichtungsmittel, die ich durch mein Leben tragen muss. Und ich habe die Entscheidung, wie ich das tue. Ich fühle mich auch nach Hinrichtung an manchen Tagen. Ihr euch auch? Da ist nicht jeder Tag flockig, locker, wie in den Lobpreisliedern. Da mache ich alles und wie hieß das erst? Ich habe es irgendwo hingeschrieben. Wieder gebe ich mein Leben hin. Och, ehrlich? Echt schon wieder? Wie oft denn noch? Und warum? Könnte es nicht auch ein bisschen sonniger sein in meinem Leben manchmal? Aber dann fragt Jesus, und ich mache das jetzt immer adaptiv auf mich, aber ihr müsst heute damit nach Hause gehen und es für euch adaptieren, was ich hier sage. Ja? Das ist nicht, ihr lebt ja nicht mein Leben, ihr lebt euer Leben. Und Jesus sagt zu mir, Christina, und er kennt mich bei Namen übrigens, Gerd auch, und dich und dich und dich und dich. Alle kennt er uns mit Namen. Und er sagt auch zu uns, wie geht's dir? Da kann ich das da alles hinkotzen und sagen, ja, was ist das hier? Wozu dient das? Warum reden meine Nichten nicht mehr mit mir? Wer bin ich? Der Teufel persönlich? Ist das mein Testament gewesen? Nein. Kann ich was dafür? Nein. Aber es ist so. Sie haben es so entschieden. Aber dann sagt Jesus, okay, es geht dir schlecht, ich habe es verstanden. Kannst du bitte vom Boden hochgucken zu mir? Wie war es Psalm 25, 15? Alle Augen auf den Herrn. Ich muss meine Gefühle nicht verleugnen. Ich muss nicht sagen, es ist alles Chico hier. Jesus, prima, super. Ich lebe mein Leben hin. Zacki, zacki, kein Problem. Sondern ich darf da hinkriechen und sagen, boah, das ist alles so schrecklich hier. Das ist mein Kreuz. Ich habe euch Bilder aus dem Bamberger Dom mitgebracht. Eins davon habt ihr schon gesehen. Machen doch die anderen beiden. Die haben mich letzten Samstag sehr bewegt. Wirklich sehr bewegt. Ich stand da in diesem Riesendom. Ich weiß nicht, wer schon mal in Bamberg in diesem Dom war. Und auch da gibt es einen Veit-Stoß-Altar und alle wichtigen Dinge. Aber Felix Baumhauer, und ich musste erst lange jemanden suchen, bevor mir jemand sagen konnte, wer diese Bilder gemalt hat, hat uns gezeigt, und da müsst ihr euch vorstellen, das ist das lange Seitenschiff und an jedem, immer zwischen jeder Säule hängen drei von diesen Bildern, alle nebeneinander. Ich habe sie jetzt auseinandergeschnitten und zeigen die Passionsgeschichte. Dreimal bricht Jesus unter seinem Kreuz zusammen. Das liegt daran, dass der Weg nach Gethsemane, der war endlich. Unser Leben währt noch ein bisschen länger, wir brechen ein paar Mal öfter noch zusammen. Aber wenn du darüber nachdenkst, ob Jesus vielleicht nicht weiß, wie schlecht es dir geht, dann muss ich sagen, bitte schau auf diese Bilder. Doch er weiß es. Er weiß, wie schlecht es uns geht an manchen Tagen. Und er weiß, dass dieses Kreuz unfassbar, wirklich unfassbar schwer ist. Für ihn und für uns. Und dann sagt er zu uns, komm Leute, lasst euer eigenes, kleines, trotziges, ziemlich großes Ich mal fallen. Denn das ist der einzige Weg zum Jesusmäßigen Leben in der Nachfolge. Und da stehen wir als Christen auf der gleichen Erde herum wie alle anderen. Keine Sonderstellung, keine Bevorzugung, kein Gucci-Gucci, wie ich das nenne. Also, warum das Ganze? Folie 6, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Zu Deutsch, wenn du das allein tun willst, wird es nichts. Das schaffen wir nicht. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Jesus ist hierin auch sehr radikal und klar. Da gibt es kein, ach, wenn du es ein bisschen machst, dann wird es schon irgendwie. Ach, so ein kleines bisschen reicht auch. Nee, du wirst es verlieren, dein Leben. Es gibt eine andere Übersetzung, die sagt, wer seine Seele retten will, wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um Jesu Willen, wird sie, also die Seele, finden. Nichts musst du, alles darfst du oder du willst es selber. Aber sei dir der Konsequenzen bewusst, wenn du dich dazu entscheidest, dein Ich zu begraben, ganz aufzugeben, dann findest du das wahre Leben. Dann findest du den Sinn in deinem Leben. Aber wenn wir unseren alten Lebensstil beibehalten, wenn wir uns immer wieder sagen, aber ich, dann führt das unweigerlich zum Bruch unserer Beziehung zu Gott. Ja, und dann gucken wir mal so gerne auf die anderen. Die sind auch alle so reich, berühmt, glücklich, schön, intelligent. Ach, was sind die alle so? Cool. Die müssen sich überhaupt nicht sonntags morgens in die Kirche schleppen. Die liegen alle im Bett. Und ich habe hier diese Selbstkasteiungsabteilung gewählt und komme hier jeden Sonntagmorgen hin. Ist doch blöd, oder? Ja, ihr lacht. Was hat der Kleine vorhin gesagt? Oh nee, nee, noch ein Satz. Geh. Ja, ich fand's super. Ja. Und das Coole ist doch, unser Jesus, der wusste schon, dass wir das denken, heimlich, still und leise. Weil er antwortet, Vers 26, mit einer rhetorischen Frage. Ich weiß auch nicht, warum er das immer gemacht hat. Sag doch einfach, worum es geht. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selber dabei unheilbar Schaden nimmt? Also irgendwas scheint mit reich, glücklich und mangelnder Selbstkasteiung nicht okay zu sein. Für den Ausdruck Leben steht in diesen paar Versen viermal der Begriff Psyche, was wir ja auch mit Seele übersetzen können. Und interessant ist hier, dass die theologische Psychologie auch diese Analogie gibt. Das irdische Leben ist gleich unsere Seele. Woraus besteht unsere Seele? Aus der Summe von Denken, Fühlen, Wollen. Und all das spricht Jesus hier an. All da findet deine Entscheidung statt, in deiner Seele. Wenn wir das betrachten und sagen, ich will dir nachfolgen, Jesus, dann geben wir unsere Seele, unser Leben täglich in den Tod und gewinnen dafür echtes Leben. Fühlt es sich täglich danach an, nach Gewinnerstraße? Nein. Ich habe euch ja ein paar hübsche Beispiele gegeben. Die dramatischsten meines Lebens habe ich euch erzählt. Und dann gibt es noch die vielen undramatischen, über die ich trotzdem stöhne. Also unsere Seele ist unser unbezahlbares Gut. Wenn wir das vertan haben, ungenutzt haben, liegen lassen, unseren 80. Geburtstag feiern, wir können es nicht zurückkaufen, wenn wir es vertan haben. Dann ist die Zeit um. Der Gerd hat die Zeit genutzt, weiß ich zufällig, weil ein paar Mal durfte ich reingucken in sein Leben. Ein paar Mal habe ich ihn getroffen, ihr viel öfter als ich. Nochmal stellt Jesus hier indirekt diese Frage nach dieser Selbstverleugnung und nach unseren Sehnsüchten und Wünschen natürlich. Und er stellt uns die Frage, wieso strebt ihr denn danach? Wohlstand, Reichtum, Schönheit, Blabla, Intelligenz, keine Ahnung. Warum? Kannst du innerlich davon leben? Ehrliche Antwort, nein. Wo ist das Futter für meine Seele in diesem ganzen Ding? Höher, schneller, weiter füttert mich nicht. Das stresst mich. In der Seele sitzen alle unsere emotionalen Fähigkeiten. Müssen wir uns einfach mal gewahr werden. Nächstenliebe, Demut, Dankbarkeit. Die Fähigkeit, über mich selbst zu lachen. Nehme ich nicht so ernst. Selbstkritik, Großzügigkeit, Liebe. Die Seele ist unser Kompass. Die Nadel, die auf Jesus zeigt am Ende, wenn es gut läuft. Sie ist auch der Ort, wo unsere Hoffnung wohnt und unser Glaube, unsere Verantwortung und unsere Bereitschaft. Und faszinierend daran ist ja, auf den ersten Blick sieht es ja so aus, als geben wir alles auf, wenn wir uns unser Leben in die Nachfolge Jesu stellen. Aber das stimmt nicht, weil es ist ja eine Frage oder eine Aussage, will mir jemand nachfolgen? Es ist ein Angebot. Und wie das so ist mit Angeboten, nicht Coaching, ne? Die Leute immer so, ich hatte keine Wahl. Das war so. Ich hatte keine Wahl. Und ich so, du hast immer eine Wahl. Sag ja oder nee. Oder nein. Ja? Wenn du vielleicht sagst, hast du deine Wahl nicht ergriffen. Du hattest die Wahl, ja oder nein zu sagen. Es ist unsere Verantwortung und unsere Entscheidung über unser Leben und unser ewiges Heil. Und das liegt in unserer Hand. Gott nimmt uns Menschen ernst. Und deshalb mag ich auch glauben. Meine Intelligenz würde mir das sonst verbieten, an etwas zu glauben, was nicht real ist. Aber ich glaube daran, weil Gott uns Menschen so ernst nimmt. Weil da eben steht, wenn du das willst, dann mach. Aber ich glaube, wir sind genauso gut beraten, Gottes Forderungen oder Angebote an dieser Stelle richtig ernst zu nehmen. Wenn du so bleiben möchtest, wie du bist, gab mal so eine Werbung, ne? Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ich würde sagen, du darfst nicht. Ja, es führt einfach nicht weit genug, wenn du so bleibst, wie du bist. Da kommst du am Lebenende nicht an. Weil wir kriegen ja was dafür. Petrus hat diese Frage gestellt und Jesus hat sie ja beantwortet. Ich weiß nicht, ob Petrus mit dieser verklausulierten Antwort der 12 Throne und der 12 Staaten und ihr richtet und bla irgendwas anfangen konnte. Aber was Gott ihm gezeigt hat, war eine Ewigkeitsperspektive. Und der entscheidende Satz sind auch nicht die 12 und das Richten, sondern der entscheidende Satz ist neben mir. Jesus sagt bei mir, mit mir, neben mir. Also, du bist gut beraten, nicht so zu bleiben, wie du bist, damit es am Ende gut wird für dich. Eine andere Übersetzung sagt zu diesem letzten Teil, was habt ihr davon, wenn ihr alles bekommt, was ihr wollt? Euch aber dabei das Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Wenn eure Seele krank wird, was könnt ihr für sie eintauschen? Und dann sagt diese Übersetzung, behaltet also immer das wirklich Wertvolle im Auge. Das Beste kommt bekanntlich erst zum Schluss. Hier auf dieser Welt ist es Kreuz auf sich nehmen. Nimm dein Leben in die Hand, gestalte es so gut, wie du irgend kannst. Triff gute Entscheidungen. Frag dich immer, ist das gerade eine gute Entscheidung? Und dann fragst du dich, ob es eine gute Entscheidung ist für dich. Und dann fragst du, und ist es eine gute Entscheidung aus Sicht von Jesus? Und dann geht echt nichts mehr schief aus meiner Sicht. Dann triffst du Entscheidungen, die gut für dich sind. Weil, ich habe es vorhin gesagt, Gott hat immer das Positive für uns im Blick. Selbst wenn es sich gerade richtig blöde anfühlt. Es gibt einen Sinn. Wenn ich damals meinen Beruf in der Ichtus-Gemeinde, meinen Pastorendienst dort nicht aufgegeben hätte, hätte ich mich nicht zu dem Menschen entwickelt, der ich heute bin. Dann hätte ich einen anderen Weg genommen. Aber das, wie ich heute mich entwickelt habe und die Erkenntnisse, die ich in den letzten 5 Jahren gewinnen konnte, die haben mich so viel weitergebracht. Ich wage zu bezweifeln, dass das passiert wäre, wenn ich da geblieben wäre. Also manche Ereignisse in unserem Leben sind schlimm in dem Moment, aber dann entwickelt sich etwas daraus. Und ich glaube, viele von euch haben das erlebt und viele könnten solche Geschichten erzählen. Wir essen ja noch zusammen Mittag, könnt ihr mir ja mal eine Geschichte erzählen. Ihr wolltet ja eben nicht. Unser Gott ernst nehmen, und das böse Wort da drin ist Gehorsam. Wenn wir Gott gehorsam sind. Ich sage lieber, wenn wir Gott ernst nehmen. Und unser persönliches Ringen darum uns an das Ende unseres Lebens bringt, dann möchte ich auf das Leben zurückgucken, was ich gelebt habe und sagen, ich habe alles dafür getan, dass die Welt ein bisschen mehr Letare war. Bisschen mehr Jubel, bisschen mehr Freude. Und ich möchte in Ewigkeit bei Gott sein. Ich möchte neben Jesus sitzen, ach, ob ich irgendwelche 12 Stämme richte, ist mir egal, aber ich möchte bei Jesus sein. Ja, ich möchte da sein. Heimlich, still und leise denken wir an dieser Stelle spätestens, sorry, das kriege ich nicht so hin, Christina, nur sonntags morgens zwischen 11 und 12. Schaffe ich das? Und dann gehe ich in den Montag und dann wird es wieder etwas komplexer in meinem Leben. Ist es nicht cool? Da sind wir in guter Gesellschaft. Also Petrus lief so rum, ich laufe so rum, viele von euch laufen so rum. Paulus lief übrigens auch so rum. Und das habe ich euch zum Schluss mitgebracht und dem lege ich jetzt ein paar modernisierte Worte in den Mund. Aber im Grunde ist es der Inhalt von Römer 7, 13 und folgende. Ich lese euch das einmal vor, weil ich nicht möchte, dass ihr was mitbetet, was ihr vorher nicht gelesen habt. Aber dann möchte ich eigentlich gerne, dass wir es zusammen beten. Und eigentlich möchte ich auch gerne, dass ihr dann dazu aufsteht. Also, wir lesen. Ich weiß manchmal selbst nicht, was mit mir los ist. Denn oft rühre ich keinen Finger für das, was ich eigentlich tun möchte. Dafür tue ich aber dann ganz genau das, was ich zutiefst verabscheue. Ich habe zwar den guten Willen, gleichzeitig entdecke ich in mir Verhaltensmuster, gegen die sich meine Vernunft sträubt, die ungut sind und mich unter die Herrschaft der Sünde bringen. Das bringt mich manchmal an den Rand der Verzweiflung. Wer wird mich aus diesem Gefängnis befreien? Einer hat es ein für alle Mal getan. Er hat mich befreit. Dank sei dir, Vater, für deinen Sohn Jesus Christus. Ich kann mein ganzes Vertrauen auf ihn werfen, selbst wenn sich an dem Zwiespalt, der mein Leben so schwer macht, nichts mehr ändern sollte. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die zu Jesus Christus gehören. Amen. Wer das mit mir beten will, steht doch mal auf. Lass uns das doch mal zusammen beten und vor den Herrn bringen, dass wir einfach nicht können, was er sich von uns wünscht, aber dass wir es wollen. Ich weiß manchmal selbst nicht, was mit mir los ist. Denn oft rühre ich keinen Finger für das, was ich doch eigentlich tun möchte. Dafür tue ich aber dann genau das, was ich zutiefst verabscheue. Ich habe zwar den guten Willen, gleichzeitig entdecke ich in mir Verhaltensmuster, gegen die sich meine Vernunft sträubt, die ungut sind und mich unter die Herrschaft der Sünde bringen. Das bringt mich manchmal an den Rand der Verzweiflung. Wer wird mich aus diesem Gefängnis befreien? Einer hat es ein für alle Mal getan. Er hat mich befreit. Dank sei dir, Vater, für deinen Sohn Jesus Christus. Ich kann mein ganzes Vertrauen auf ihn werfen, selbst wenn sich an dem Zwiespalt, der mein Leben so schwer macht, nichts mehr ändern sollte. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die zu Jesus Christus gehören. Amen. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen hier heute Morgen, ob er hier in der Gemeinde ist oder an seinem Bildschirm zu Hause. Ich bete dafür, dass wir diesen Weg auf uns nehmen, dass wir uns trauen, wirklich zu sagen, ja, Herr, wir folgen dir mit allen Konsequenzen. Wir nehmen unser Leben fest in die Hand und wir richten unseren Blick auf dich in allen Situationen, die uns herausfordern, in allen Situationen, die uns freuen und besonders in denen wir besonders traurig sind. Herr, wir wollen unseren Blick nicht von dir wenden, weil du hast den Blick nicht von uns gewendet, als du dein Kreuz getragen hast. Du hattest uns immer im Blick. Selbst in der dunkelsten Stunde, auf die wir uns vorbereiten, in 2-3 Wochen. Du hast uns niemals aus dem Blick genommen und bist für uns diesen Weg gegangen. Und dann machst du uns dieses Angebot, ob wir das auch wollen. Und ich bitte dich für mich, für unsere Geschwister, für uns alle hier bitte ich, dass du uns zeigst, wie es geht. Und dass du uns fähig machst, unsere Augen auf dich zu heften und nicht locker zu lassen. Amen.